witzigerweise, die haben ja auch über 1 Milliarde Dollar ausgegeben für Instagram-Ads, also um irgendwie bei Instagram Werbung für TikTok zu machen.
Und Instagram bevor hat Instagram am Anfang, es gemerkt hat.
Ja genau, und Instagram muss irgendwie gedacht haben, ah ja cool, die geben uns ja irgendwie Kohle. Und irgendwann haben sie halt gemerkt, oh shit, die kriegen uns jetzt die ganzen User. Und vielleicht nochmal zum Thema Live-Shopping. Das wird in China bald 20% des gesamten E-Commerce sein. Und 20% vom E-Commerce in China ist halt so viel wie der gesamte E-Commerce in Amerika. Oder der gesamte E-Commerce in Europa.
Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
您好，欢迎收看新一集的宝宝生意。
Das war Chinesisch und heißt so viel wie Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baby Gut Business. Ich glaube, ich muss gar nicht mehr viel Intro machen, denn heute geht es um, ja, den chinesischen Social Media Markt, insbesondere mit Fokus natürlich auf Influencer Marketing. Und dazu habe ich einen Doktor eingeladen, der sich explizit auf diesem Gebiet auskennt, und das ist Dr. Theo Pham. Mich hat das Thema schon sehr lange interessiert und bin sehr froh, dass ich euch anbieten kann, in den nächsten 60 Minuten mit mir gemeinsam, ich wusste nämlich auch nicht viel über das Thema, alles über China und sein Social Media Marketing Markt zu lernen. Und wir beantworten unter anderem die Frage, welche Apps und Plattformen in China wichtig sind, wie die Creator-Landschaft dort funktioniert und wieso Influencer dort eine ganz andere Bezeichnung haben. Ob die gleichen KPIs gelten wie bei uns in einem Land, in dem ja eine enorme Reichweite erzielt werden kann, aber auch ganz andere demografische und soziodemografische Strukturen vorherrschen und wie es um die Meinungsfreiheit in den sozialen Medien dort bestellt ist. Das heißt so viel wie ganz viel Spaß beim Zuhören. Kennt ihr das? Man hat mal wieder so ein bisschen schief und scheel im Bürostuhl, wenn man denn so privilegiert ist und einen im Homeoffice hat, gesessen oder am Küchentisch. Ich meine, vielleicht auch in einem geteilten Haushalt, in dem nicht immer ganz so viel Platz ist, in dem man sich arrangieren muss. Und abends liegt man auf der Couch und der Rücken und der Nacken ziepen und zerren und schmerzen. Ich habe einen kleinen Tipp, wie ihr der ganzen Sache entgegenwirken könnt, den ich selber ausprobiert habe. Und das sind Faszienrollen von Blackroll. Blackroll ist die Marke, wenn es um Regenerations- und Aktivierungen im Homeoffice geht. Mein persönlicher Favorit aus dem Blackroll-Sortiment ist aber die sogenannte Office Box. Für Büro und Homeoffice geeignet. Das sind verschiedene Faszienrollen in verschiedenen Größen und Formen. Und die hat man mir damals schon in der Rückentherapie, denn ich hatte das schon mal sehr intensiv, das Thema bei mir, empfohlen und kenne die auch tatsächlich seitdem. Und da kommt ein Booklet mit dabei, welche Übungen man damit machen kann. Und am Ende soll das letztendlich diese ganzen Büro-Alltagsschmerzen vorbeugen, wie Mausarm, Nackenverspannungen, dieser klassische Unterrückenschmerz, den, glaube ich, viele kennen vom Krummsitzen und so weiter. Und da habt ihr praktisch für jeden Druckpunkt was dabei. Und es gibt natürlich auch wieder einen Code, und zwar auf www.blackroll.com/babygutbusiness. Einfach eingeben Business15 und ihr bekommt 15% Rabatt. Du bist, ehrlich gesagt, und vor allem auch das Thema, über das wir heute sprechen, ist schon ganz, ganz lange auf meiner Asana Interview-Gast-Wunschliste, sag ich mal. Und ich gebe von Anfang an zu, ich habe von dem Thema relativ wenig Ahnung. Es geht um die Creator-Economy, beziehungsweise vielleicht auch overall so den ganzen Social-Media-Bereich oder vor allem natürlich den Online-Marketing-Bereich in China. Und ich bin total wild darauf, mit dir heute zu sprechen, intensiv darüber zu sprechen, weil ich selber nämlich gar keine Ahnung habe und ganz, ganz viel lernen möchte in unserem Gespräch selber. Und das wird jetzt einfach aufgezeichnet in einem Podcast. hallo, schön, dass du da bist, Theo.
Hi, Ann-Kathrin. Ja, freue mich auf unser Gespräch.
Du bist Experte für digitale Geschäftsmodelle, Social Media und E-Commerce. So steht es auf jeden Fall in deinem LinkedIn-Profil. Du hast selber Wirtschaftswissenschaften studiert. Eigentlich hätte ich dich ja mit Doktor ansprechen müssen, wenn ich korrekt gewesen wäre.
Genau, den habe ich auch irgendwann mal bekommen, ja.
Ich wollte gerade sagen, in was hast du genau promoviert?
Ich habe in was ganz Theoretischem promoviert, nämlich in angewandter Spieltheorie. aber damals eben schon angewendet auf Fälle, die auf Themen, die ich spannend finde, zum Beispiel Internetmarktplätze oder auch Online-Pokerturniere.
Interessant, dass man in sowas promovieren kann, soll, muss. Super spannend. Wie kommt man da hin, auf die Idee auch so ein bisschen?
Ja, also an sich kannst du halt in Wirtschaftswissenschaften, sobald du da halt VWL machst und eben Mikroökonomie und Spieltheorie, sozusagen das sind die Unterdisziplinen, kannst du dir eigentlich während der Promotion relativ frei deine Felder aussuchen. Und da ich schon damals eben nicht so sehr die traditionellen Themen spannend fand, sondern eben eher Internetökonomie oder eben damals eben auch Online-Poker, weil ich damals relativ viel das Ganze gespielt habe, fand ich es einfach interessant, inwiefern man das eben auch spieltheoretisch modellieren kann.
Ich wollte gerade sagen, persönliche Frage zum Einstieg. Bist du denn auch ein Gamer dann? Also spielst du viel in dem Bereich? Live vielleicht auch?
Leider nicht. Also war ich mal. Also so wie die meisten Jugendlichen habe ich halt früher extrem viel gespielt. Habe dann auch an Turnieren und so weiter teilgenommen. Aber damals gab es irgendwie noch kein E-Sports, noch kein Twitch und kein Streaming und so weiter. Also ich glaube, wenn ich jetzt 20 Jahre jünger wäre, dann würde ich da wahrscheinlich voll einsteigen.
Dann wärst du vielleicht selber Creator geworden oder selber Gamer, Streamer,
sagt man. Streamer, genau, ja.
Ja. Jetzt hat ja in deinem Wirtschaftswissenschaftsstudium so ein bisschen dieser Digitalaspekt und dieses digitale Marketing irgendwie gefehlt. Woher kommt denn jetzt dein Wissen über die Branche?
Genau, also ich habe ja selbst relativ klassisch studiert, promoviert, eigentlich in der Zeit auch immer Praktika in Unternehmensberatung und so weiter gemacht, habe dann aber direkt nach der Uni dann ein E-Commerce-Startup gegründet in Berlin. Das heißt Enamora, die machen so Unterwäsche, Bademode, sind...
Kenn ich.
Ja, genau, ja. Witzig ist vielleicht noch so als Anekdote, dass wir damals uns auch die Büros mit den Zalandos geteilt haben, als die halt original noch Flipflops jeden Tag selbst zur Post gebracht haben, irgendwie 3 oder 4 Pakete am Tag.
Und das da ist unglaublich. Und da konnte ich
dann relativ hautnah mitverfolgen, wie das Ding dann so durch die Decke gegangen ist. Und ja. Unser Startup ist dann so einen kleinen Tick weniger groß geworden, aber immerhin profitabel und in seiner Nische erfolgreich.
Okay, wenn du sagst, das hast du verkauft, dann bist du weggegangen. Was ist denn jetzt aktuell dein Kerngeschäft?
Also die meisten kennen mich wahrscheinlich als Content Creator über LinkedIn und habe auch meinen eigenen Podcast, den Trends Podcast. Genau, das ist sozusagen die Creator-Seite und irgendwie muss man damit ja noch Geld verdienen. Und was ich da mache, ist, dass ich einerseits als Keynote-Speaker unterwegs bin, dort eben viel auf großen Events und eben auch für Unternehmen eben ja einfach sozusagen über neue Trends spreche. Und dann habe ich eben auch die Delta School gegründet. Das ist im Prinzip eine Art Online-Business-School, wo dann eben Unternehmen dann eben digitale Skills, E-Commerce, Analytics und Online-Marketing lernen können. Und das Ganze habe ich quasi vor Corona vor allem sozusagen in Form von Präsenzseminaren gemacht. Arbeite da seit vielen Jahren mit Unternehmen wie ProSieben oder Walt Disney zusammen. Und im letzten Jahr hat sich das Ganze natürlich sehr stark digitalisiert, sodass ich jetzt eben primär so virtuelle Masterclasses durchführe.
Ja. Um dich noch so ein bisschen besser kennenzulernen, lass uns doch mal über dein eigenes Social-Media-Konsumverhalten sprechen. Du bist Top-Voice auf LinkedIn, ne? Das hast du selber gar nicht erwähnt, das muss ich auf jeden Fall noch mal dazu hier betonen und noch mal dazu sagen. Also ist das wahrscheinlich eine sehr, sehr wichtige Plattform bei dir, aber was bringt dir so am meisten Kunden letztendlich auch, beziehungsweise verdienst du Geld über LinkedIn auch?
Ich verdiene direkt bei LinkedIn kein Geld. Also da gibt es ja kein Creator-Programm. Da kriegt man jetzt auch kein Geld für Views oder Ähnliches. Aber tatsächlich ist es bei mir so, dass die meisten Leute mich über LinkedIn dann eben kennenlernen und dort eben meine täglichen Posts dann eben sehen. Danach hören die Leute sich wahrscheinlich den Podcast an. Und dann, wenn die eben sehen, es gibt ein spannendes Thema, bei dem ich denen eben helfen kann, dann kommen sie eben direkt auf mich zu, meistens per E-Mail oder per LinkedIn. Aber wenn du es jetzt sozusagen jetzt mal aus Sicht eines Content-Marketers sehen wolltest und es so beschreiben wolltest, dann würdest du wahrscheinlich sagen, es gibt so eine gewisse Art Content-Funnel, wo du sagst, irgendwie oben ist halt relativ breit, da habe ich relativ viel Reichweite über LinkedIn. In der Mitte ist dann quasi der Podcast, den sich dann natürlich nicht ganz so viele Leute anhören. Aber diejenigen, die sich halt so einen Podcast anhören, die finden natürlich die Themen dann mal besonders spannend oder interessieren sich auch für deine Themen oder für dich als Person. Und dann ist natürlich auch relativ wahrscheinlich, dass wenn sie dich dann gut finden und glauben, dass du irgendwie auch Expertise in einem bestimmten Thema hast, dass sie dich dann eben auch einfach anrufen und fragen, ob du entweder einen Vortrag halten kannst oder ihnen bei einem Beratungs- oder Schulungsprojekt helfen kannst.
Eine beliebte Frage, die ich all meinen Gästen stelle: Wie hoch ist deine Bildschirmzeit?
Die Screentime, die ist tatsächlich wahrscheinlich relativ hoch, wie bei allen. Wobei ich dann immer zumindest mir so ein bisschen halbherzig so meine Systeme baue für Digital Detox und Screentime reduzieren. Sprich irgendwie nicht mit dem Handy ins Schlafzimmer. eigentlich versuche ich auch, den Großteil meiner Arbeit irgendwie bis um 15, 16 Uhr schon abgeschlossen zu haben. Also ich bin so einer von denen, die relativ früh aufstehen, so 5, 6 Uhr morgens aufstehen und dann irgendwie direkt arbeiten. Aber dann versuche ich eigentlich auch um 15, 16 Uhr nicht mehr richtig viel zu arbeiten und dann eben am Abend die Screentime zu reduzieren. Klappt mal mehr oder weniger gut, aber das ist zumindest der Plan.
Sehr inspirierend. Ich bin leider nicht so eine gute Frühaufsteherin. I tried, but es hat nicht funktioniert. Ich sitze dann doch länger eher abends an meinen Sachen. Aber wir starten jetzt mal so eine kleine Reise nach China gemeinsam. Und jetzt hagelt es Fragen, Theo, denn wie gesagt, ich bin selber überhaupt keine Expertin auf dem Gebiet. Ich kann immer nur meine westlichen Erfahrungswerte aus dem Bereich irgendwie versuchen, so ein bisschen gedanklich zu adaptieren. Jetzt ist ja China ein riesiger Markt, für den du dich insbesondere interessierst. Blöde Frage zu Anfang, hast du selber chinesische Wurzeln eigentlich oder wo kommt diese Passion so ein bisschen her?
Ich selbst habe ja vietnamesische Eltern, bin in Deutschland geboren, also habe da jetzt eben sozusagen direkt keinen Bezug zu China. Außerdem, dass ich eben einige Freunde habe, die dort eben leben und mich eben seit einigen Jahren für das ganze Thema Tech in China interessiere. Früher war es ja so, dass ich mich eben vor allem immer so in Richtung Silicon Valley orientiert habe, dort eben auch einmal im Jahr hingefahren bin, um dort die neuesten Trends zu sehen, als dann sowas wie Uber oder Airbnb oder sowas noch ganz neu war, war es natürlich immer ganz spannend, das vor Ort auszuprobieren. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, Mensch, die spannenden Sachen, die kommen ja eigentlich aus China und bin dann eben auch dorthin geflogen, hatte dann eben auch Freunde vor Ort, die mir dort auch einiges gezeigt haben und seitdem bin ich ja halt immer auch so am Ball geblieben. In letzter Zeit war es ja so ein bisschen schwierig mit dem Reisen, eigentlich hätte ich eben letztes Jahr auch wieder nach China reisen sollen, aber da ist dann eben Corona dazwischen gekommen, aber ich versuche dann sozusagen immer durch Gespräche und durch Recherchen von hier aus dann eben da am Ball zu bleiben und finde es eben einfach ganz spannend, dass eben viele Leute ja bei China immer noch denken, Mensch, irgendwie die sind vielleicht, weiß nicht, die kopieren ja vielleicht westliche Unternehmen oder die chinesischen Unternehmen sind vielleicht nur so gut, weil sie irgendwie Facebook und Google nicht in ihr Land reinlassen. Aber tatsächlich ist es so, dass halt viele Firmen, bestes Beispiel ByteDance und TikTok, ne, also ByteDance als Muttergesellschaft von TikTok, dass die eben einfach in Sachen wie Social Media und auch Social Commerce eigentlich den, selbst den amerikanischen Firmen schon total weit überlegen sind. Und sich bei Facebook wahrscheinlich irgendwie tausende von Mitarbeitern nur damit beschäftigen, irgendwie Features von chinesischen Companies zu kopieren.
Interessant. Lass uns das Feld mal etwas weiter aufrollen. Wie ist es denn um das Konsumverhalten von Social-Media-Anwendungen in China bestellt generell? Also wie, dazu gehört natürlich auch die digitale Infrastruktur, aber inwiefern unterscheidet sich das zum westlichen bzw. europäischen Markt? Wie nutzen die Social Media?
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass es dort quasi eine Mobile-Only-Gesellschaft ist. Das heißt, man redet ja immer viel von Mobile First und dort ist halt eher Mobile-Only. Das heißt, viele benutzen dort das Handy wirklich als einzigen Computer. Das heißt, da gibt es irgendwie keinen Laptop. Also Laptops und sowas haben halt vielleicht Leute, die ins Büro gehen, aber ganz normale Menschen oder vielleicht auch ältere Menschen im Alltag, die benutzen einfach nur das Handy. Und dementsprechend ist eben dort alles total auf Handy eben optimiert. Das zeigt sich einerseits beim Bereich E-Commerce, wo du ja diese ganzen Payment-Apps hast, wie zum Beispiel WeChat Pay oder auch Alipay, wo du ja irgendwie schon seit Jahren einfach alles mit dem Handy dort in China bezahlen kannst. Auch im E-Commerce irgendwie alles total einfach mit dem Handy zu kaufen ist. Zeigt sich aber auch beim Thema Content, wo du ja eben schon lange eben dieses vertikale Fullscreen-Video hast, wie wir es ja von TikTok kennen. Das gibt es eben in China schon seit Ewigkeiten, wohingegen ja im Westen ja noch ganz viel rumgemacht wird mit horizontalem Video und quadratischem Video und so weiter. Und
ich würde sagen, wir gucken dort, Almans gucken 16:9 immer noch sehr gerne.
Ja, gucken 16:9.
Die kippen ihr Handy noch und gucken dann und halten das Handy dann, sehe ich sehr häufig im Flieger. Genau. Vor allem aber in der Boomer-Generation.
Ja. Die kippen dann oder die Content-Produzenten, die schneiden das dann irgendwie komisch zurecht, sodass es irgendwie auf Mobile total doof aussieht. Und ich glaube, wenn du dieses Thema Mobile First oder Mobile Only irgendwie ernst nimmst, dann musst du eigentlich von vornherein schon immer sagen, okay, ich gehe davon aus, dass 90% meiner User diesen Content auf einem Handy konsumieren werden und dementsprechend muss das Storytelling ja auch ganz anders sein und es ist ja kein Zufall, dass jetzt irgendwie TikTok-Videos nicht nur vertikal sind, sondern auch noch irgendwie 15 Sekunden dauern, weil du natürlich auf Mobile jetzt in der Regel keine 10-Minuten-Videos dir anschaust. Also ich glaube, es ist schon mal ganz wichtig, dass dieses Thema Mobile First, auch wenn sich das total so klar und klischeemäßig anhört, dass es eigentlich nur in China so richtig gelebt wird und das halt irgendwie total viele Auswirkungen natürlich auch hat darauf, wie du zum Beispiel deinen Online-Shop machst oder auch deinen Content baust.
kann ich zu 100% bestätigen. Jetzt gib uns doch mal so ein kleines China-Plattform einmal eins. Welche Social-Media-Apps und Anwendungen sind denn in China aktuell die wichtigsten? Welche muss man auf jeden Fall kennen?
Prinzipiell, vielleicht um diese Landschaft einzuordnen, da gibt es ja eigentlich drei große Companies, drei sehr große Companies, die sogenannten BATs. Und früher stand es immer für Baidu, Alibaba und Tencent. Also hat man ja immer gesagt, okay, das ist quasi das chinesische Google, Baidu, das chinesische Amazon.
Das chinesische Wort, genau, GAFA.
Ja, genau, ja, wie die GAFA, genau, nur halt BAT, ja. Genau, Baidu, Alibaba, Tencent, wo dann ja Alibaba quasi der Amazon war und Tencent in Anführungszeichen der Facebook, ja, auch wenn es da natürlich Unterschiede gibt. Heutzutage spricht man immer noch von der BAT, nur dass dann eben das B nicht mehr für Baidu steht, sondern für ByteDance, weil die eben hinter TikTok stecken. Und das Krasse ist, dass TikTok heißt ja in China Douyin und das hat ja das ganze Social-Media-Feld in China auch total aufgerollt. Weil dort gab es ja in der Vergangenheit, oder gibt es natürlich solche Sachen wie WeChat. WeChat gehört ja zu Tencent und ist ja quasi dort diese Super-App, wo man ja irgendwie sagt, ja, okay, das sieht erstmal auf den ersten Blick nur aus wie WhatsApp als Messenger. Mhm. Aber eigentlich kannst du damit irgendwie so ziemlich alles machen. Das ist
ich wollte gerade sagen, stopp. Erklär uns den Funktionsumfang von WeChat. Ich habe es bis heute nicht alles erfasst teilweise.
Also in China oder in Asien generell, da gibt es halt immer diese Idee von Super-Apps. Und dahinter steckt der Gedanke, dass du sagst, naja, wenn ich eh schon mal User auf meiner Plattform habe, warum sollten die bei mir nicht irgendwie alles machen können? Und alles heißt halt, okay, die haben irgendwie angefangen mit Messaging und dann sagst du, okay, wenn die Messaging bei mir machen, warum sollen die nicht auch noch Payment machen? Also wurde eben Payment eben integriert, sodass du halt irgendwie überall mit WeChat auch bezahlen kannst. Und dann haben sie gesagt, naja gut, wenn die Leute dort Messaging machen, dann können sie doch auch Content angucken. Das heißt, da gibt es eben Leute, die halt irgendwie Content reinposten, so ähnlich wie in einer Timeline, wie in einem Feed jetzt bei Facebook oder sowas. Dann haben sie halt immer gesagt, okay, gut, es wäre doch irgendwie cool, wenn du jetzt irgendwie mit solchen Apps jetzt auch noch irgendwie deine Pizza bestellen könntest, Restaurants buchen könntest, Flugtickets und so weiter. Also im Prinzip kannst du dir diese chinesischen Super-Apps vorstellen, wie so ein Crossover aus WhatsApp, PayPal, Amazon, Delivery Hero, Foodora und so weiter. Da ist einfach alles drin. Und da gibt es quasi so ja relativ geschlossene Ökosysteme. Und die Idee ist eigentlich, dass du sagst, okay, also im Prinzip ist die Idee, dass normale Webseiten eigentlich total irrelevant sind. Also niemand geht auf normale Webseiten, um irgendwas zu machen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn du sagst, du hast ja schon gesagt, das ist eine Mobile-Only-Gesellschaft. Welche Bedeutung spielt überhaupt noch eine Website auf dem Desktop, also wirklich eine Desktop-Anwendung auch vielleicht?
Das spielt eine relativ kleine Rolle. Es gibt zwar durchaus natürlich irgendwie normale Webseiten, die du erreichen kannst, aber die meisten würden sozusagen mit deiner Brand eher über so eine Social-Media-App dann eben auch interagieren. Vielleicht noch spannende Anekdote am Rande. Ich habe ja auch oft mit Companies zu tun, die so im Luxus- oder Fashion-Bereich unterwegs sind. Die gehen dann eben nach China und sagen, hey, wir rollen jetzt unseren Shop aus und übersetzen mehr oder weniger unseren ausländischen Shop irgendwie, ne, nach dort. Funktioniert aus ganz, ganz vielen Gründen schon nicht. Aber eins zum Beispiel ist, dass die sagen, wenn du was kaufen willst, sollst du ein Konto eröffnen und zur Kontoeröffnung brauchst du eine E-Mail-Adresse. Und ja, ganz viele Leute in China haben einfach keine E-Mail-Adresse, weil eben alles über Messaging geht. Und ich glaube aber auch, wenn du dir junge Leute heutzutage anguckst, ich glaube auch, dass da viele Leute einfach sagen würden, okay, ich kann ja über WhatsApp mit Leuten kommunizieren. Die brauchen eigentlich ja E-Mail quasi fast nur, wenn überhaupt in so einem beruflichen Kontext. Das heißt, das ist irgendwie auch schon so eine Sache. Webseiten und E-Mail spielt da einfach eine viel kleinere Rolle als jetzt eben bei uns. Wobei wir das natürlich als total für gegeben irgendwie nehmen. Aber logischerweise ist dann relativ schwierig für die Leute, was beim Online-Shop zu kaufen, wenn sie sich mit einer nicht vorhandenen E-Mail-Adresse dort registrieren sollen.
Das ist tatsächlich echt ein krass interessanter Unterschied, ne? Vor allem, weil wir eingangs ja noch gesagt haben, hey, E-Mails sind irgendwie im europäischen Markt wieder eine Sache, die scheinbar in China überhaupt schon seit langem keine Rolle mehr spielen. Sehr, sehr interessant und irgendwie, also ich gucke, habe auch gerade ganz große Augen bekommen.
Das Spannende ist, dass es das eben nicht nur in China gibt, das gibt es auch in Südostasien, zum Beispiel es gibt jetzt zum Beispiel diese App, die heißt Grab. Und Grab ist ja sozusagen das Uber von Südostasien. Also hat als Ride-Sharing-Service angefangen. Und dann haben sie halt irgendwann gesagt, okay, jetzt ermöglichen wir auch noch Payment. Und das heißt, irgendwann versuchen die einfach noch mehr Funktionen eben auch noch drauf zu satteln. Und diese Firmen, die werden dann auch in kürzester Zeit wahnsinnig viel Geld wert. Da gibt's eine andere App, die nennt sich Meituan. Das ist angefangen als so eine Art Groupon. Das heißt, du konntest halt irgendwie günstige Deals dir dort eben kaufen. Und das ist jetzt eben die größte Delivery-App geworden. Das heißt, immer wenn du innerhalb der Stadt Lebensmittel oder Essen oder sowas bestellen willst, gehst du über Meituan an, kannst darüber dann eben auch Hotels und Flugtickets und so weiter buchen. Und das ist eben so eine Firma, die jetzt irgendwie auch schon, glaube ich, 200 Milliarden Dollar wert ist. So zum Vergleich, das ist irgendwie so viel wie, ja, wie BMW, Daimler und VW zusammen so ungefähr. Mhm. Genau, und das sind halt irgendwie solche, das sind halt solche Marken, die bei uns halt niemand kennt. Irgendwie Alibaba und Tencent, klar hat man schon mal gehört. Aber die Firmen sind auch eher 1000 Milliarden Dollar wert. Und dann gibt's halt sozusagen noch die unbekannteren chinesischen Firmen, die halt nur viermal so groß sind wie BMW. So wie Meituan, was ich gerade erwähnt habe, oder Pinduoduo, was auch so eine Art Social Commerce Shopping App ist.
Total interessant. Und wenn du jetzt drei Apps benennen müsstest, was sind so die Top 3 Apps, die jeder Chinese auf dem Handy hat?
Also WeChat zur Kommunikation, dann Douyin für Short Video. Und was eben auch sehr beliebt ist, ist eben eine App, die heißt Kuaishou. Und Kuaishou ist sowas wie TikTok für den ländlichen Raum. Das ist auch nochmal ein ganz faszinierendes Phänomen, weil China ist ja ein großes Land, irgendwie mit über 1 Milliarde Menschen. Und da gibt es ja einerseits die sehr bekannten Großstädte wie Peking und Shanghai. Und dann gibt es aber natürlich auch noch irgendwie hunderte von Millionen von Chinesen, die ja eher im ländlichen Raum leben. Gut, die ländlichen Metropolen, die haben dann vielleicht auch irgendwie 2 oder 5 oder 10 Millionen Einwohner. Aber das Leben dort ist natürlich ein ganz anderes. Das heißt, für die Leute, die auf dem Land leben, wäre sozusagen das Großstadtleben von Shanghai irgendwie viel zu schickimicki oder vielleicht können die sich auch deren Produkte gar nicht leisten. Das müsst ihr so vorstellen, wie wenn es jetzt sagen würdest, es gibt jetzt irgendwie ein TikTok in Deutschland irgendwie für München und Berlin und eins für, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal, weiß nicht, Nordrhein-Westfalen für den Ruhrpott oder sowas, also außerhalb der Großstädte, wo du einfach sagst, Mensch, die Leute dort, die stehen auf ganz andere Produkte, auf ganz anderen Content, ganz andere Influencer. Und um wieder diesen Bogen zu spannen, es gibt in China so eine Art zweigleisiges Internet, wo du sagst, es gibt Firmen, die sind super stark in Peking, Shanghai und so weiter. Und andere Firmen, die spezialisieren sich halt eher so auf diesen ländlichen Raum, wo es aber natürlich viel, viel mehr Menschen gibt. Auch wenn die natürlich auf den ersten Blick jetzt nicht ganz so viel Kaufkraft haben. Und da haben sich dann eben solche Apps wie Kuaishou quasi so ein bisschen, da eben auch entwickelt, so dass du sagen könntest, hey, diese Person ist jetzt, genauso wie du vielleicht in Deutschland sagen würdest, oder früher gesagt hättest, Mensch, diese Person ist eher so eine Instagram-Person und die andere ist eher eine Facebook-Person oder sogar noch eine StudiVZ-Person, Person von früher. Könntest du jetzt sagen, in China, okay, das ist jetzt eher ein Douyin-Nutzer oder so ein Kuaishou-Nutzer.
Aha, das heißt, es gibt schon strukturelle Ähnlichkeiten, kann man sagen. Super interessant. Um das nochmal klarer zu machen, sind das denn dann auch auf diesen ganzen Apps, die du gerade genannt hast, die gleichen oder ähnlichen KPIs, wie wir sie kennen, aus dem deutschen Social-Media-Markt? Sprich, Likes, Follower, Kommentare, Shares, Sales, Engagement Rates und so weiter? Oder hat man bei WeChat dann gar keine Follower mehr? Und also inwiefern spielt diese Ökonomie da irgendwie eine Rolle?
Also die KPIs sind erstmal relativ ähnlich. Was man ja bei TikTok ja sieht, ist, dass es, dort gibt es ja die For You-Page. Das heißt, da ging es ja schon immer eben mehr um das ganze Thema Engagement und Content als um das Thema Follower. Das heißt, bei Instagram im Westen sind wir es ja gewohnt eher, wir followen irgendwelchen Leuten und dann sehen wir eben deren Content. Aber alles andere, was so Spannendes passiert, das sehen wir ja vielleicht nie. Und das hat TikTok ja quasi komplett auf den Kopf gedreht, dass sie gesagt haben, naja, uns ist eigentlich egal, wem du followst, weil bei 1 Milliarde Accounts folgst du vielleicht irgendwie 100 Accounts und dann siehst du ja gar nicht, was sonst so passiert. Und deshalb wissen wir, quasi der Algorithmus, was dir gefallen könnte. Und indem du uns halt Feedback gibst, irgendwie mit Likes oder Verweildauer oder Watchtime, können wir quasi über die Zeit eben dein Feed optimieren. Ja. Und diese Art von künstlicher Intelligenz hat quasi diese Firma ByteDance eben perfektioniert, haben dann eben auch ganz viele Leute, die im Bereich Machine Learning und künstliche Intelligenz arbeiten. Die zahlen denen auch Wahnsinnsgehälter, einfach um diesen Feed zu optimieren. Und das Erstaunliche ist halt, dass selbst die Leute, die jetzt bei Instagram arbeiten, die ja auch nicht so doof sind und ja auch nicht so wenig Geld verdienen, dass sie nicht in der Lage sind, bei Instagram Reels einen Algorithmus zu bauen, der ansatzweise so gute Empfehlungen geben kann, wie jetzt eben bei TikTok.
Ja, absolut. Ich bin auch selber ja, viele Podcast-Hörer werden es dann auch schon mal gemerkt haben, relativ kritisch gegenüber dem ganzen Thema Algorithmen und was macht das überhaupt mit unserem Medienkonsum, was macht das mit unseren Mindsets, mit Dingen am Ende, mit denen wir uns beschäftigen, wie sind wir deswegen auch unterbewusst sozialisiert, konditioniert und so weiter. finde ich relativ interessant, dass gerade aus China so ein Aufbruch eines solchen Systems kommt, was ja eigentlich, was man jetzt, und das ist jetzt total Klischee und vorurteilsbehaftet, was ich jetzt sage am Ende, deren Regierung ja am Ende eigentlich dafür bekannt ist, eben vielleicht das besser zu steuern, beziehungsweise, was heißt besser, also überhaupt den Leuten viel expliziter zu diktieren, was sie sehen sollen, auch wo Meinungsfreiheit vielleicht auch nicht unbedingt das größte Thema ist, sage ich jetzt mal, formuliere es jetzt mal ganz vorsichtig. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber gibt es da Einschränkungen im Content? Also gibt es Filterblasen? Wie ist das? Kann man da frei posten bzw. seine Meinung äußern, auch als Creator? Oder ist das ein bisschen immer durch Restriktionen der Regierung eventuell auch eingeschränkt?
Es gibt sicherlich Themen, über die dort in der Regel nicht gepostet wird. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich mich mit dem ganzen Thema sozusagen Politik in China jetzt nicht so gut auskenne. Das heißt, da könnte ich jetzt irgendwie auch gar nicht, genau, möchte sozusagen jetzt auch nichts Falsches sagen. Das Interessante ist einfach nur, dass ich auch Freunde habe, also chinesische Freunde, die in Deutschland aufgewachsen sind, komplett deutsch sozialisiert sind, dann eben in China leben und damit dort eigentlich relativ gut klarkommen. Die akzeptieren irgendwo, dass es eben vielleicht ja einfach irgendwie Themen gibt, über die man auf Social eben nicht so spricht. Finden das jetzt aber kein großes Problem. Also die arrangieren sich irgendwie damit. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist jetzt nicht so, dass die sich jetzt jeden Tag bei mir beschweren und irgendwie sagen würden, Mensch, ich würde doch so gerne, ich habe so ein großes Mitteilungsbedürfnis, aber ich darf eben einfach nicht. Aber so gesehen äußert sich es wahrscheinlich darin, dass es wahrscheinlich relativ wenig politischen Diskurs wahrscheinlich auf Social Media gibt in China und wahrscheinlich dann eher mehr, weiß nicht, kommerziellen Diskurs, vielleicht dann auch eher Entertainment oder vielleicht auch Education. Gerade Education-Content ist zum Beispiel in China super super beliebt, weil die Leute natürlich dort auch sehr viel neue Sachen irgendwie lernen wollen. Und von daher spielt Education-Content wahrscheinlich dort noch eine größere Rolle als jetzt eben bei uns.
Man muss sich einfach bei der Betrachtung von Chinas Social Networks früher oder später fragen, wie es um die Meinungsfreiheit und vor allem die freie Arbeit von JournalistInnen bestellt ist. Ich habe dazu selber noch mal ein paar Recherchen angestellt und habe ein bisschen was zusammengetragen. Also die Volksrepublik China ist eines der Länder, die eine Internetzensur durchführt. Das Ganze wird betitelt als große Firewall von China oder das Projekt Goldener Schild. Ja, und mit diesem Meinungsfreiheitsblocker verletzt China selbst eigentlich die chinesische Verfassung, die garantieren soll, dass Meinungsfreiheit im Land herrscht. Und damit werden grundlegende Menschenrechte der Chinesen verletzt. Also es gibt de facto eigentlich keine Meinungsfreiheit. Das Ganze läuft so ein bisschen regierungsseitig offiziell unter dem Deckmantel, dass die Bevölkerung vor schädlichen Inhalten, in Klammern Gewalt, Pornografie und Kriminalität, geschützt werden soll. Ja, mit welchen Techniken wird da vorgegangen? Letztendlich sind das drei Mechanismen. Das erste ist das Blockieren von IP-Adressen, ganz profan. Also einfach gewisse Internetseiten sind dann einfach nicht in dem Land erreicht. Das zweite ist das Filtern und Blockieren von Schlüsselwörtern. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, auf ein plakatives Beispiel. Und das dritte ist am Ende auch, ja, die Rolle der westlichen Internetwirtschaft im Allgemeinen. Und hier zitiere ich mal. Insbesondere Suchmaschinenbetreibern, darunter Yahoo und MSN, sehen sich der Kritik ausgesetzt, ohne Rücksicht auf moralische Verpflichtungen China bei dem Aufbau der großen Firewall behilflich zu sein, um ihre Marktposition in China zu sichern oder auszuweiten. Auf gut Deutsch gesagt, hier kickt der Kapitalismus am Ende. So filtern oben genannte Unternehmen beispielsweise die Ergebnisse ihrer Suchmaschine so, dass zensurrelevante Treffer nicht aufgeführt werden, wodurch sie aktiv die Zensurpolitik in China unterstützen. Ohne dieses Engagement hätte die Bevölkerung Chinas auf die meistgenutzten Suchmaschinen im Ausland wohl keinen Zugriff erhalten. Stichworte wie Demokratie und Menschenrechte sind beispielsweise für chinesische Nutzer zensiert. Das heißt, sie werden nur in regierungskonformen Treffern angezeigt. Mit anderen Worten, Suchmaschinen begünstigen eben, beziehungsweise unsere einschlägigen Suchmaschinen, auch Google, arbeiten da irgendwie doch unter der Hand in Hand mit der chinesischen Regierung. Fände ich ganz spannend. Ein weiteres plakatives Beispiel, an dem die Zensurpolitik vor allem in Social Networks nochmal ganz deutlich geworden ist, ist am Ende die Corona-Pandemie. In diesem Zusammenhang wurde zum Beispiel bei WeChat im Jahr 2020 von Januar bis Mai rund 2000 Keywords, die irgendwie im Zusammenhang kommunikativ mit Covid-19 stehen, blockiert.
Quelle ist hier Media. Ein seltener Moment, bei dem das im Januar trotzdem kurz mal aufgebrochen wurde, beziehungsweise wo ein unzensierter Dialog irgendwie möglich war, war tatsächlich Clubhouse. Da die App hat Chinas Regierung nämlich erst nach einer Woche zensiert beziehungsweise blockiert. Und hier gab es ein paar Gespräche, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, zwischen Chinesen und Uiguren, was ja da auch eine diskriminierte Minderheit ist, die in Arbeiterlagern zu ganz schrecklichen Dingen gezwungen werden, die da einen relativ offenen Dialog hatten zum ersten Mal. Und auch das fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Übrigens werden auch Journalisten als Teil eines alljährlichen Überprüfungsprozesses von den chinesischen Regierungsbehörden überwacht. Das Ganze findet einmal im Jahr statt und alle Veröffentlichungen von Journalisten auf sozialen Medien werden nach politischer Zuverlässigkeit ausgewertet. Und dabei ist es egal, ob es sich um private oder berufliche Äußerungen handelt. Auf dieser Grundlage wird dann entweder entschieden, ob der Journalist oder die Journalistin ihren Presseausweis behalten darf. Ja, ich glaube, das muss ich gar nicht mehr weiter kommentieren. Quelle ist hier dw.com, die Akademie für das Zentrum der Deutschen Welle für internationale Medienentwicklung, journalistische Aus- und Fortbildung. Um das jetzt mal ganz kurz noch einmal einzuordnen oder ins Verhältnis zu setzen, grobe Nutzerzahlen von diesen Plattformen im Vergleich zu denen, die wir anwenden. Also wie ist es um die, weiß ich nicht, monatlichen aktiven Nutzer bei WeChat bestellt im Vergleich zu Instagram zum Beispiel? Weißt du das?
Also WeChat hat sicherlich jeder Chinese auf dem Handy. Also jeder, der irgendwie ein Handy hat, hat WeChat, weil du ohne gar nicht kommunizieren kannst. Ja, also das ist noch nicht mal irgendwie optional. Also es wird wie jeder haben. Und dann gibt es eben diese anderen Apps, wie jetzt zum Beispiel Douyin, was wir erwähnt haben. Das wird dann irgendwie nicht jeder haben, aber dann eben doch ja mehrere hundert Millionen User. Ja, also mehrere hundert Millionen. Also mehrere hundert Millionen hat jede von diesen Apps eigentlich, von diesen größeren. Von da ist da natürlich die Reichweite enorm.
So, werfen wir mal einen Blick auf die Monthly Active User. Das ist so ein bisschen die KPI bzw. die Kennzahl, mit der man hier Messenger-Dienste miteinander vergleicht global. Die Zahlen kommen alle von den Companies selber. Das heißt, ne, da muss man dann einfach vertrauen im Zweifel. Kann man aber in der Regel auch. Ich habe mir die Zahlen von Juli 2020 einmal bei Statista geben lassen. Das ist fast genau ein Jahr her, deswegen sind die natürlich nicht mehr ganz aktuell. Aber es geht ja auch nur darum, mal so eine Relation festzustellen. Und WhatsApp ist nach wie vor der stärkste Messenger-Dienst weltweit, dicht gefolgt von Facebook mit 1,3 Milliarden. Und dann kommt aber auch schon WeChat mit 1,2 Milliarden. Wenn man sich vorstellt, welche Rolle China ja im globalen Kontext hat am Ende und wie viele Einwohner das Land am Ende hat und das auf die Gesamtökonomie der Welt bezieht, dann wird schon relativ schnell deutlich, was für eine tragende Rolle das irgendwie spielt und wie viel Power in dem Markt steckt und wie spannend der ist, vor allem für Unternehmen, für politische Einflüsse, aber am Ende natürlich irgendwie auch für Marketers, Unternehmen und Creator, die da irgendwie mitpartizipieren wollen. Und um euch da nur mal so eine Relation zu geben, welche Bedeutung Social Media Plattformen und Messenger-Dienste in diesem Land haben. Nochmal ganz kurz zum Vergleich. Europa hat ungefähr halb so viele Einwohner wie China. Also Europa hat ungefähr 750 Millionen, China hat 1,4 Milliarden, Stand 2019.
Das Spannende ist aber, dass jetzt zum Beispiel Social Media in China auch sehr viel auch von älteren Menschen auch genutzt wird, ja. Das heißt, dass es dort dann irgendwie entweder Apps gibt irgendwie für ältere Menschen oder sich dann eben auch Communities, die eben dort auch bilden, die dann eben auch diese Sachen nutzen. Das heißt, es ist gar nicht so sehr wie bei uns, wo man sagt, Mensch, Mobile Video ist jetzt nur was für Gen Z oder so, sondern es ist ein relativ weit verbreitetes Phänomen. Genauso wie das Thema mobile Bezahlung ist jetzt irgendwie auch so, dass es totaler Mainstream ist. Und jetzt eben nicht nur von irgendwelchen, weiß nicht, Leuten genutzt wird, die jetzt irgendwie in der Großstadt wohnen und besonders hip sind.
Jetzt haben wir ja eigentlich schon gelernt, dass der Stellenwert von Social-Media-Plattformen und Anwendungen und Apps im Allgemeinen in China ja wesentlich höher ist als bei uns hier im Westen, sage ich mal, und vielleicht auch eine ältere Zielgruppe hat. Das hat natürlich logischerweise aufgrund der höheren Nutzerzahlen zur Folge, dass da auch ganz andere Reichweiten im Influencer-Marketing am Ende erzielt werden. Welchen Stellenwert würdest du denn der ganzen Creator-Economy beziehungsweise Influencern und Influencerinnen im chinesischen Markt irgendwie zusprechen? Also was für eine Bedeutung hat das im Marketing-Mix bei Unternehmen vielleicht auch?
Genau, also Influencer sind dort natürlich ganz, ganz wichtig. Die heißen lustigerweise auch dort gar nicht Influencer. Die werden immer als KOLs bezeichnet, also KOL für Key Opinion Leader.
Ach, das heißt, Quatsch.
Das heißt, wenn du jetzt irgendwie irgendwas recherchieren wolltest über chinesische Influencer, dann müsstest du halt nach dieser Abkürzung KOL dann eben recherchieren.
Wäre die nächste Frage gewesen, Theo. Aber klasse. Okay, Key Opinion Leaders.
Genau. Und
klingt auch ein bisschen cooler als Influencer.
Oh, nee, aber in Vietnam heißen die auch KOL, lustigerweise. Die sind tatsächlich extrem wichtig, weil die ja ähnlich auch im Westen natürlich so irgendwie so die Zwischenmittelmänner sind oder Frauen zwischen der Brand zum Beispiel und dem Endkonsumenten. Und das Witzige ist, dass die Accounts jetzt gar nicht so riesig sind, ja. Also da gibt's jetzt irgendwie keine Accounts, die jetzt irgendwie, also jetzt eine Kim Kardashian hat ja irgendwie 200 Millionen Follower, ja. Weil die natürlich auch, weil es natürlich auch global ist, ja. Selbst in China gibt's jetzt gar nicht so viele Accounts, die jetzt irgendwie über 100 Millionen Follower haben. Die haben dann vielleicht auch nur irgendwie 10 oder 20 Millionen Follower. Aber dann über verschiedene Plattformen hinweg. Und das Interessante ist aber, glaube ich, auch noch, ist, dass in China die Influencer oder die KOLs noch kommerzieller sind als bei uns. Denkt man, geht ja irgendwie gar nicht. Weil bei uns zeichnen sie sich ja vor allem dadurch aus, dass die Influencer natürlich immer irgendwelche Sponsored Partnerships machen, natürlich irgendwelche Produkte in die Kamera halten und dafür eben Geld kriegen. Und in China machen sie es eigentlich eher so, dass sie sagen, naja gut, wenn ich ja schon so bekannt bin, dann kann ich auch meine eigenen Produkte eben launchen. Und das ist ja eben auch das mit dieser Creator Economy, was jetzt so langsam auch in den Westen kommt, ist, dass eigentlich weniger das Produkt relevant ist, sondern der Kundenzugang. Und dass du sagst, okay, wenn ich eh schon den Kundenzugang habe und irgendwie Millionen von treuen Fans, dann kann ich denen ja im Prinzip alles verkaufen. Das heißt, genauso wie eine Kylie Jenner dann ja Kylie Cosmetics eben gelauncht hat, eben sehr, sehr erfolgreich, haben die chinesischen Influencer dann ihre eigenen, ihre eigenen Fashion-Linien oder so. Und da die ja in China dann ja auch so direkt an der Quelle sitzen, was eben Produktion und so weiter angeht, ist sozusagen die Dauer von, ich habe jetzt eine Idee, eine Kollektion zu launchen, bis zu, es ist produziert und beim Kunden quasi dann im Briefkasten. Also da vergehen halt zum Teil dann manchmal nur wenige Tage. Das heißt, es ist einfach extrem schnell. Und das heißt sozusagen die Umwandlung von Followern in Käufer von Konsumgütern, das geht in China schneller als in jedem anderen Land.
Naja, und wir haben ja jetzt auch schon gelernt, dass diese KPI-Follower an sich ja an Relevanz verloren hat. Also es geht ja eher darum, irgendwie Sichtbarkeit auf der Plattform in Form von Views und Engagement und so zu generieren und weniger darum, eine Followerschaft aufzubauen, beziehungsweise funktionieren da Communities ja jetzt ganz anders. Denn meine nächste Frage wäre gewesen, was ist denn so eine richtig krasse Reichweite von einem chinesischen Influencer? So, wer ist vielleicht der Größte? Hast du eine grobe Hausnummer, was man da vielleicht verdient pro Story?
Also wir haben da vielleicht eine Case Study, die eigentlich so diesen ganzen chinesischen Influencer-Space eigentlich ganz gut beschreibt. Und zwar würde ich gerne über die VIA sprechen. Und VIA ist eigentlich so diese Live-Shopping-Queen in China. Ne? Irgendwie Live-Shopping auch noch ein wichtiges Thema, auf das wir kommen müssen. Aber grundsätzlich ist ja so, dass in China ist ja dieses Live-Shopping ganz beliebt. Das heißt, das ist im Prinzip wie Teleshopping, nur für Mobile. Das heißt, das, was bei uns eher so oldschool ist, sowas wie QVC oder Home-Shopping 24 und so weiter, das gibt's dann eben in China auf dem Handy, wo dann eben irgendwelche Influencer dann eben live irgendwelche Produkte präsentieren. Manchmal sind's eigene, manchmal welche von anderen Brands. Und dadurch, dass eben in den Social Networks dort überall irgendwie eine Shopping-Funktion integriert ist, im Gegensatz zu Instagram, ist sozusagen der Weg von Influencer zeigt mir was, ich find's mega cool und ich kaufe es jetzt eben mit einem Touch. Also es ist halt irgendwie extrem einfach, im Gegensatz jetzt zum Westen. Das heißt, das, was wir vorhin gesagt haben, ja, also die Follower und die Community sind schon wichtig. Die bekommst du zwar erstmal über eine virale Plattform, wie zum Beispiel eben Douyin, aber danach willst du sie natürlich irgendwie schon in deinen eigenen Stream oder in deinen eigenen Feed dann eben auch locken. Und das können dann eben zum Beispiel Livestreams sein, wo zum Teil die Influencer stundenlang auf Sendung gehen. Also 5, 6, 7 Stunden lang und 7 Stunden lang am Stück irgendwelche Produkte vorstellen, die sie irgendwie ganz cool finden und Leute sich das zum Teil irgendwie stundenlang reinziehen und das für die quasi so eine Mischung ist aus Entertainment, hey cool, ich schaue mir meinen Lieblingsinfluencer zu und wenn es irgendwas gibt, was ich halbwegs interessant finde, dann kaufe ich das eben auch noch nebenbei, aber da steht sozusagen das Entertainment erstmal im Vordergrund und erst dann der Bereich E-Commerce.
Ich habe mich selber mal ein bisschen auf Recherche im Netz begeben und bin vor allem auf zwei interessante Zahlen im Tagesspiegel gestoßen. Was denn jetzt so ein chinesischer Influencer verdienen kann im Schnitt? Und ich habe mir mal Li Jiaqi, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, als einen der größten KOLs, also Key Opinion Leaders in China. Und laut eines Berichtes des Tagesspiegels verdient Li über eine Einbindung in einem Live-Shopping-Channel namens Taobao, der übrigens zu Alibaba gehört, 100.000 Yuan. Umgerechnet sind das 12.800 Euro für, wie gesagt, eine Produktplatzierung, dass er das einmal irgendwie bewirbt und dann ein Sellout generiert wahrscheinlich. Li hat es übrigens auf das chinesische Äquivalent der Forbes 30 unter 30 Liste geschafft in 2019. Und er als Personenmarke hat wohl ein Net Worth von irgendetwas zwischen 1 Million und 5 Millionen US-Dollar. Man muss natürlich bei solchen Zahlen immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, und das konnte ich auch nicht recherchieren, wie viele Leute da live zugeschaut haben. Es gibt keine Angaben, auf welchen Plattformen er wie viele Follower hat. Wir haben aber ja auch schon gelernt, dass das relativ, dass das keine KPI mehr ist in China, sondern dass eher Live-Zuschauer, die über andere virale Kanäle oder andere viral gegangene Videos beziehungsweise Postings in anderen Netzwerken auf solche Live-Channels irgendwie aufmerksam werden und dazuschalten. Deswegen sind solche Zahlen auch immer so ein bisschen mit, auch in Deutschland, mit Vorsicht zu behandeln. Also es gibt Nischen-Influencer, die super, super viel in ihrer Sparte verdienen, weil sie eben ein Thema bedienen, für das sich nur ganz, ganz wenige Leute interessieren, dann aber die Aufmerksamkeitsspanne deswegen besonders hoch ist. Es gibt Mega-Influencer, die trotzdem relativ wenig für eine Story bekommen, weil sie eben keine hohe Engagement-Rate mehr haben, weil sie eben sehr weit von ihrer Community entfernt sind. Also es kann ganz, ganz viele verschiedene Gründe haben, wie sich Preise zusammensetzen. Deswegen muss man mit solchen Angaben immer, ja, ein bisschen vorsichtig sein. Aber nur, um euch mal so eine Hausnummer zu geben. Ich habe ein sehr gutes Fallbeispiel, was ich von Finn Kliemann bekommen habe. Bei dem waren wir zuletzt für ein anderes Podcast-Projekt auf Produktion im Klimasland. Und er hat uns vom Erdbeerkönig erzählt, dem ich seitdem auch auf Instagram folge. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Der hat ein Imperium praktisch aufgebaut aus Live-Shopping, Freizeitparks und am Ende Erdbeeren dir verkauft. Und das klingt jetzt total verrückt und es wäre wahrscheinlich ein Podcast an sich, diesen Typen mal zu befragen. An dieser Stelle. Aber das kann man sich mal vielleicht als Best Practice in dem Rahmen angucken, wie ein Deutscher so ein bisschen wie dieser chinesische Markt funktioniert, agiert und das extrem erfolgreich. Also das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, das ist ein vielleicht auch noch ein super Beispiel, weil gerade dieses ganze Thema Livestreaming und Live-Shopping wird eben in China eben auch total viel eben auch von Bauern zum Beispiel gemacht. Für landwirtschaftliche Produkte. Wir haben ja vorhin schon gesprochen von diesen zwei Internets, ne, von diesem städtischen und diesem ländlichen. Und ja, dieses Kuaishou zum Beispiel, was wir erwähnt hatten, also quasi dieses TikTok für den ländlichen Raum, das wird total viel auch von Bauern eben benutzt, um dort dann irgendwie über ihre Mangoernte zu sprechen, um zu zeigen, wie sie dort irgendwie, weiß nicht, wie irgendwelche Fischer irgendwelche Lobster fangen oder sowas, fangfrischen Fisch und so weiter. Und was sie halt dadurch machen können, ist, dass sie dann quasi direkt an den Endkunden verkaufen können oder beziehungsweise direkt auch an die Restaurants, die ihre Kunden sind und halt komplett halt diese ganzen Zwischenhändler, die es ja im landwirtschaftlichen Bereich gibt, eben sozusagen ja umgehen können. Und das ist halt irgendwie total spannend, weil wir ja immer denken, ja, Social Media ist ja irgendwie nur B2C, ist irgendwie nur Lifestyle. Und in China siehst du halt, okay, Livestreaming ist A, B2B und B, auch für, also für landwirtschaftliche Produkte irgendwie super geeignet. Und das ist super, dass du das Beispiel jetzt von diesem Erdbeerkönig erwähnst. Kann ich noch gar nicht, muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Mhm. Aber auch wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich wohne ja in München, ich kann mir das total gut vorstellen, dass es da vielleicht jetzt irgendwie einen Bauernhof irgendwie gibt, irgendwie in Bayern, der jetzt irgendwie Livestreaming macht und mir glückliche Kühe zeigt, mir zeigt, wie irgendwie der Honig gemacht wird, mir zeigt, wie das Gemüse angebaut wird. Und wenn ich mir jetzt dessen Stream angucken würde, den Bauern irgendwie nett finde und irgendwie überzeugt bin, dass dort irgendwie unter guten Bedingungen produziert wird, dann würde ich wahrscheinlich auch direkt dort bestellen, anstatt jetzt irgendwie anonym da jetzt irgendwie beim Rewe irgendwelches Zeug anzukaufen, von dem ich nicht weiß, wo es herkommt. Also ich glaube, ja, es hat irgendwie auch super viel Potenzial, dass eben auch hier bei uns die Bauern zum Beispiel zum Content Creator werden. Und das ist in China eben wirklich schon gang und gäbe.
Wir erleben ja eigentlich auch gerade das allererste Mal in der ganzen Geschichte von GAFA und Co., dass eine chinesische App oder eine App, die in China entwickelt wurde und da auch ihren Ursprung hat, also TikTok, im westlichen, in der westlichen Hemisphäre super, super, super erfolgreich ist. Also das ist ja eigentlich beispiellos. Wie ist deine Einschätzung? Glaubst du, dass sowas wie WeChat, Weibo und alles, was du gerade genannt hast, vielleicht auch etwas, das es noch gar nicht gibt, zum Beispiel wie eine Social-Media-Anwendung für den ländlicheren Bereich, so groß ist der ja in Deutschland leider, glaube ich, nicht wie in anderen Teilen der Welt, aber das kannst du ja auch irgendwie auf die USA und so weiter adaptieren. Wird das möglicherweise auch den Rest der Welt erobern und begeistern können? Schwappen vielleicht noch mehr dieser chinesischen Social-Media-Modelle rüber?
Also man muss sagen, dass TikTok auf jeden Fall ein Phänomen ist. Hättest du mich vor 3-4 Jahren gefragt, ob ein Social Network im Westen erfolgreich sein kann, das aus China kommt, hätte ich gesagt, no way. Viel zu starke Netzwerkeffekte mit Instagram und Co. Und da kannst du eigentlich gar nicht reinkommen. Und ich glaube, TikTok, das sind verschiedene Faktoren. Natürlich ein absolut überragendes Produkt von der Usability, aber auch für die Creator. Dann haben sie natürlich extrem viel investiert, auch in Marketing und so weiter, damit die Creator an Bord kommen, damit die App auch installiert wird. Witzigerweise, die haben ja auch über 1 Milliarde Dollar ausgegeben für Instagram-Ads, also um irgendwie bei Instagram Werbung für TikTok zu machen.
Und Instagram bevor hat Instagram am Anfang, es gemerkt hat.
Ja genau, und Instagram muss irgendwie gedacht haben, ah ja cool, die geben uns ja irgendwie Kohle. Und irgendwann haben sie halt gemerkt, oh shit, die kriegen uns jetzt die ganzen User. Ich glaube, das ist ein ziemlich einzigartig. Ich glaube, wo das auftauchen kann in Zukunft, ist vor allem eben bei Games und bei virtuellen Welten. Was man vielleicht gar nicht so weiß, Tencent ist ja ganz bekannt als eben der, ja, als die Firma hinter WeChat. Aber Tencent ist auch noch gleichzeitig die größte Gaming-Firma auf der Welt. Also Tencent ist so ziemlich an allen großen Gaming-Firmen der Welt beteiligt. Die sind zum Beispiel beteiligt an der Firma Epic Games, die ja hinter Fortnite steckt. Die haben ja die Firma gekauft, Supercell, die hinter Candy Crush steckt. Und ganz viele von den Online-Games, die wir jeden Tag spielen, League of Legends zum Beispiel, auch mega bekannt, gehört ja auch den Chinesen, ja. Das heißt, die sind da überall super krass beteiligt. Die sind der größte Shareholder auch jetzt in Snapchat, in Tesla, sind Riesen-Shareholder auch in Spotify. Also sie sind da überall mit drin, das ist total krass. Und gerade bei virtuellen Welten, da würdest du es jetzt ja so gesehen jetzt gar nicht, ist ja eigentlich egal, wo das Spiel irgendwie herkommt, solange es irgendwie Spaß macht, ja.
Ja, jetzt gibt es ja Mega-Influencer, die, sage ich mal, den kompletten Westen so ein bisschen mitregieren. Wir haben schon einige genannt. Die Kardashians fallen irgendwie immer wieder in diesem Zuge. Das sind die Meinungsführer für eine große Zielgruppe, sicherlich nicht für alle, aber viele gucken dahin. Die sind aber ja in China trotzdem auch relativ verhältnismäßig bekannt, oder? Und wenn wir davon ausgehen, warum ist das andersrum nicht? Warum haben wir wenig chinesische Influencer, die den Westen beeinflussen? Weißt du, was ich meine?
Genau, vielleicht um die erste Frage zuerst zu beantworten. Die chinesischen Influencer sind ja auf chinesischen Plattformen unterwegs, die wir hier im Zweifelsfall gar nicht downloaden können. Das heißt, selbst wenn es jetzt irgendwie den mega Douyin-Influencer gäbe, du kannst als Deutscher keinen Douyin runterladen. Und selbst wenn du TikTok benutzt, siehst du da keinen Content von chinesischen Usern. Also siehst du auf TikTok keinen Content von chinesischen Usern. Von daher bleiben die natürlich jetzt erstmal unentdeckt. Und es gibt sozusagen keine Exposure irgendwie nach außen. Andersrum glaube ich, dass die westlichen Influencer in China natürlich schon bekannt sind. Ich glaube, die reinen Social-Media-Influencer, wie jetzt zum Beispiel Kylie Jenner oder so, ich glaube, die sind in China tatsächlich auch gar nicht so bekannt. Weil dort gibt es ja wiederum kein Instagram, dort gibt es ja auch kein Facebook und so weiter. Weshalb sozusagen, wenn jetzt eine Kim Kardashian versucht, jetzt ihre Produkte in China zu verkaufen, müssen die halt quasi auch erstmal bekannt gemacht werden. Also die müssen dann quasi auch erstmal mit chinesischen Influencern zusammenarbeiten, damit die ihren Followern quasi erzählen, hey, das ist ein bekannter Influencer aus Amerika, weil die Chinesen den im Zweifelsfall gar nicht unbedingt kennen. Was natürlich super funktioniert in China, sind so traditionelle Celebrities, irgendwie Fußballer, auch Schauspieler zum Teil, die halt über traditionelle Medien groß geworden sind. Die funktionieren als Testimonials natürlich nach wie vor dort eben super. Aber ob man jetzt in China jetzt die größten TikToker dort kennt oder die größten YouTuber oder Instagrammer, ich glaube, die sind dort relativ unbekannt, weil es dort ja zum Beispiel auch gar kein YouTube gibt.
Wusstet ihr, dass sich 31% aller Frauen mit anderen Frauen vergleichen, sich dann aber gleichzeitig nur 14% der Frauen nach dem Vergleich besser fühlen? Also was eigentlich häufig so ein bisschen auch auf Instagram und Co. als Inspiration verkauft wird, ist für mindestens 14% eher das Gegenteil. Das weiß ich deshalb, weil Eucerin, die ja eigentlich als Apothekenmarke bekannt sind, für Dermokosmetik, eine Frauenstudie in Auftrag gegeben haben. Und zwar eine repräsentative Studie mit über 3000 Frauen in Deutschland zwischen 25 und 75. Und es gibt noch viele weitere spannende Einblicke. Ich teile einfach mal ein paar mit euch. Eine Sache, die mich nämlich besonders fasziniert und auch ein bisschen abgeholt und motiviert hat, ist, dass es mittlerweile sehr, sehr viele unterschiedliche Lebensentwürfe, mal abgesehen von diesem klassischen Mutter, Vater, Kind, heiraten und so weiter Modell gibt, die vor allem durch das gegenseitige Vergleichen hervorgerufen bzw. so ein bisschen sich weiterentwickelt haben. Für die einen ist das, wie gesagt, Inspiration, für die anderen ist das aber auch ein Stressfaktor, weil ja auch durch diese Vielfältigkeit der Möglichkeiten natürlich auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl entsteht, vielleicht sich ein bisschen verloren zu fühlen etc. pp. Das fand ich sehr interessant. Und sich wohlfühlen ist ein zentrales Lebensmotiv für Frauen und dabei spielt unter anderem auch eine gesunde Haut eine tragende Rolle. Das kann ich auch aus persönlichen Erfahrungen bestätigen. Ich habe jahrelang selber unter Hautproblemen gelitten. Das tut schon einiges fürs Selbstwertgefühl, wenn das besser wird. Und genau, also Eucerin-Studie könnt ihr euch mit all diesen Learnings, mit dieser ganzen Fallstudie zum Thema Frauengesundheit herunterladen, umsonst auf www.eucerin.de Frauenstudie. Jetzt haben wir ganz schön viel schon über Live-Formate, Live-Shopping, Social Commerce ist ja so ein bisschen auch der Trend, der gerade bei uns so am heißesten ist, gesprochen. Was gibt es denn sonst noch für Werbeformate oder überhaupt für Oberflächen und Anwendungen und Formatideen, Storytelling-Ansätze, die in China und da irgendwie vielleicht besonders gut funktionieren, die vielleicht auch ein bisschen verrückter sind, als wie wir sie kennen aus dem Westen?
Also tatsächlich ist auch wieder live eben ganz, ganz spannend. Aber live nicht nur in Kombination mit Live-Shopping, sondern einfach live Leuten halt irgendwie zugucken bei irgendwelchen ganz alltäglichen Sachen. Also jetzt bei uns, wenn wir an Livestreaming denken, denken wir ja an sowas wie Twitch, wo du halt Leuten beim Gaming zuguckst. Und in China geht es eigentlich eher darum zu sagen, okay, ich gucke irgendwie Leuten beim, weiß nicht, beim Schminken zu oder beim Essen zum Beispiel. Es gibt irgendwie auch solche Kategorien, die heißen Study With Me Videos. Da guckst du im Prinzip irgendwie 6 Stunden Leuten dabei zu, wie sie vor ihrem Computer sitzen und halt irgendwie arbeiten. Weil manche Leute halt irgendwie sagen, hey, ich bin irgendwie einsam oder ich möchte quasi, so ähnlich wie wir früher ja gesagt haben, ich gehe in die Bibliothek, um mit anderen Leuten zu lernen, sagst du jetzt halt, okay, ich gucke anderen Leuten beim Lernen zu über den Livestream. Und das ist irgendwie total ulkig. Und das Witzige ist halt, dass du dann ja deinen Lieblingsstreamern so virtuelle Geschenke geben kannst. Irgendwie so Blumen oder, was nicht, ein virtuelles Auto oder ähnliches, ja. Und das musst du ja quasi mit so digitaler Währung kaufen. Das heißt, nehmen wir an, du kannst jetzt jemanden irgendwie, also ich könnte dir jetzt, ne, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Podcast livestreamen würdest, könnte ich sagen, hey, ich finde deinen Podcast total klasse, da lerne ich so viel. Ich schenke dir an, Katrin, doch jetzt mal irgendwie virtuelle Blumen. Und die kosten jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie 1 Euro oder sowas, ne? Und dann würde die Plattform zum Beispiel sagen, okay, gut, ich ermögliche diese Transaktion und ich teile jetzt den Umsatz an Katrin, kriegt irgendwie 50 Cent und die Plattform nimmt sich auch nochmal 50 Cent.
Theo, vielleicht sollte ich über Twitch live Podcast-Aufnahmen machen. Was denkst du? Ich hätte Bock auf virtuelle Blumen. Nein, Spaß, aber das ist ein interessanter Ansatz.
Ich habe gestern mal bei TikTok reingeschaut, ja? Und bei TikTok kannst du den Livestreamern ja auch diese virtuellen Gegenstände ja auch schenken, ja? Weil die das ja eben auch natürlich aus China ja übernommen haben. Dort kostet der teuerste Gegenstand, den ich gesehen habe, hat 500 Euro gekostet.
Krass.
Das heißt, du kannst halt jetzt schon bei TikTok Deutschland deinem Lieblingsstreamer für 7000 goldene Münzen beziehungsweise 500 Euro halt irgendwie Sachen schenken. Und das hört sich jetzt erstmal irgendwie so voll krass an oder so außergewöhnlich. Aber es gibt halt in China Streamer, die nur damit Geld verdienen. Und die verdienen
ja,
halt
in Deutschland
Millionen,
auch, über Twitch,
Millionen
definitiv.
Von Dollar. Ja, genau. Bei Twitch, genau. Bei Twitch sieht man es auch.
Knossi und Co.
Ja, genau. Und bei YouTube habe ich es jetzt auch mal gesehen. Da ist nicht ganz so prominent. Aber da kannst du im Livestream den Leuten entweder solche Super-Sticker schenken oder auch solche Fragen stellen. Ne? Also nehmen wir an, du würdest jetzt irgendwie Livestreamen auf YouTube. Da wäre es ja so, dass dir vielleicht ganz viele Leute irgendwie Fragen stellen wollen. Ja, und dann geht es ja vielleicht auch so ein bisschen unter so im Stream. Und dann könnte ich jetzt dir quasi eine Superfrage stellen, die dann vielleicht irgendwie 3 Minuten lang oben angepinnt ist. Und die würdest du dann ja vielleicht eher beantworten, als eine, die ganz schnell wieder weg ist.
Du, ich finde auch, um ehrlich zu sein, also es gibt mit Sicherheit jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Kopf so ein bisschen schütteln, was dieses Supporten von Creatern angeht. Klassische Influencer, die natürlich sowieso schon sehr, sehr viel über Werbung verdienen, haben das mit Sicherheit auch gar nicht unbedingt nötig. Und ich denke, da ist die Bereitschaft, die zu unterstützen, vielleicht auch gar nicht so hoch. Aber zum Beispiel das, was wir gerade machen, beziehungsweise vor allem, welche Insights du mit einer relativ großen Zuhörerschaft hier teilst, die sind extrem wertvoll. Und eigentlich ist es nur fair, da vielleicht irgendwie zu sagen, hey, das unterstütze ich so ein bisschen finanziell. Weil ich kann das ja auch nur machen, weil am Anfang Werbung läuft. So. Das ist genau. Immer extrem viel Recherche und also in eine Podcast-Folge fließt, du weißt es selber, du bist selber Podcaster, wie viel Recherchearbeit, wie viel Aufwand und so weiter, produktions-wise auch dahinter steckt. Deswegen, ich schwinge immer die Fahne relativ hoch, auch wenn ich das selber noch nie für irgendwas genutzt habe, diese Option auf irgendeiner Plattform, dass das durchaus vielleicht die Zukunft auch vom klassischen Journalismus sein könnte. Ne? Also das könnte auch wieder die Bereitschaft, also wenn wir es schaffen, eine neue Digital Native Gesellschaft dahingehend zu erziehen, so ein bisschen auch, dass solche Inhalte eine Wertigkeit haben, dass das für den klassischen Journalismus und für viele, viele Medienhäuser eigentlich die Einnahmequelle der Zukunft sein müsste, wenn du mich fragst. Weil das ist unabhängig vom Werbekunden, ist die netteste und schönste Art, seine Inhalte zu monetarisieren.
Ja, das ist ein super Thema. Lass uns mal kurz vielleicht mal in Richtung Westen schwenken. Das Interessante ist nämlich, dass wir jetzt ja gerade von diesen Mikrotransaktionen gesprochen haben, ne, irgendwie kleine Geschenke und so. Im Westen äußert sich das halt gerade auch wieder in dieser Creator Economy, nämlich darin, dass es ja immer mehr bezahlte Formate gibt, wie bezahlte Newsletter oder bezahlte Podcasts. Und gerade in Amerika siehst du gerade einen Riesentrend, dass ja Solo-Blogger ja zum Teil Millionen von Dollar verdienen, einfach nur Solo-Blogger mit ihrem Laptop, mit bezahlten Abos. Wo du auch erstmal denkst, ja, irgendwie komisch. Ich bezahle ja nicht für Inhalte irgendwie Geld, aber es gibt eben genug Blogger, wo die Leute eben sagen, hey, ich finde entweder deren Inhalte so gut oder ich möchte eben unterstützen und dann abonnieren die eben diesen Newsletter für $10 im Monat. Und einer davon, der ganz bekannt ist, ja dieser Ben Thompson, und dessen Newsletter kostet $100 im Jahr. Und jetzt kann man mal schnell überlegen, $100 im Jahr mal 10.000 Abonnenten ist ja schon $1 Million. Und der hat irgendwie ein paar zigtausend bezahlte Abonnenten, ja. Mhm. Das heißt, der verdient mehrere Millionen Dollar nur mit seinem Newsletter. Und das sieht man jetzt eben auch als Trend, dass jetzt gerade auch ganz viele Star-Journalisten von der New York Times ihren Job eben kündigen und sagen, na gut, was soll ich bei der New York Times jetzt für $100.000 im Jahr arbeiten, wenn ich ja mein eigenes Content-Imperium bauen kann und da irgendwie Millionen verdienen kann. Und das ist halt irgendwie gerade total spannend, weil das halt dazu führt, dass halt die traditionellen Medienhäuser vielleicht ihre Stars jetzt auch alle verlieren, weil die Stars sagen, hey, ich brauch dich ja gar nicht. Ich brauch dich nicht als Plattform, weil ich habe ja meine eigenen Social Follower und kann da eben viel, viel mehr Geld verdienen. Und auf der anderen Seite stellt es natürlich auch ein bisschen die Frage, naja, das ist ja irgendwie auf der anderen Seite auch wieder doof, wenn du als Konsument vielleicht die besten Inhalte nur noch hinter irgendwelchen Paywalls irgendwie siehst und halt nur noch die Leute, die es halt leisten können, vielleicht so wie ich, $200 im Monat für irgendwelche bezahlten Newsletter zu zahlen.
Weil es aber auch dein Job ist, ne?
Dass die an die guten Informationen rankommen. Klar, ist natürlich mein Job, genau. Ja, aber
deswegen, das muss man in der Form auch rechtfertigen, dass du das Geld ausgibst. Ne? Das ist ja nicht so, haha, ich habe so viel Geld.
Und man kann es von der Steuer absetzen.
Ja, man muss ja auch irgendwo ein bisschen was absetzen.
Genau.
Gibt es deutsche Best-Practice-Unternehmen, die auch im chinesischen Markt sehr erfolgreich sind, die das Social-Media-Game da verstanden haben?
Also prinzipiell ist das Interesse an westlichen Brands halt in China immer noch sehr extrem hoch. Gerade natürlich in diesem ganzen Luxury-Bereich. Das heißt irgendwie die ganzen italienischen und französischen Luxury-Brands sind dort weiterhin extrem beliebt. In Deutschland gibt es ja in dem Sinne jetzt keine klassischen so Luxury-Brands, die wirklich so sehr hochpreisig sind. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Aber es gibt ja schon durchaus so Brands, wo man sagt, hey, das ist irgendwie so...
Vorwerk.
Vorwerk, ja. Tatsächlich Thermomix, sehr, sehr gutes Produkt, ja.
Ja.
aber tatsächlich ist gerade so im Küchenbereich, also so deutsche Messer, also so WMF oder Zwilling oder sowas, ja. Ich glaube, das ist irgendwie schon sehr, sehr bekannt, schon sehr beliebt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was die jetzt genau im Bereich Social machen. Aber die sind natürlich sehr gut auf diesen ganzen Commerce-Plattformen natürlich vertreten, machen diese ganzen Promotions mit und so weiter und verkaufen da natürlich sehr, sehr stark ab. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie sie jetzt genau dort eben ihr Influencer-Marketing machen. Was aber klar ist, ist, dass es für westliche Firmen sehr schwierig ist, erstmal nach China reinzukommen, weil die können eben nicht dort einfach den Google AdWords-Account irgendwie anschalten und sagen, ja, jetzt schalte ich ja irgendwie Werbung oder ich mache jetzt irgendwie Facebook-Ads, weil gibt's irgendwie alles nicht. Und von daher müssen die halt irgendwie auch sehr stark dann eben über die passenden Influencer gehen. Und deshalb gibt es ja eben auch viele Agenturen natürlich, die darauf spezialisiert sind, westlichen Unternehmen natürlich beim Markteintritt in China zu helfen. Weil gerade könnte es ja zum Beispiel sein, dass ich jetzt sagen würde, hey, ich kenne mich ja super mit China aus. Ich habe gehört, ich weiß, da gibt es ja irgendwie Douyin und nicht TikTok. Jetzt mache ich irgendwie bei Douyin. Und dann würde mir der Chinese aber sagen, ja, sorry, aber deine Zielgruppe, das sind halt irgendwie gerade die, die halt dieses andere TikTok benutzen, nämlich dieses Kuaishou, weil die halt auf dem Land leben. Und weil es dann nochmal irgendwelche anderen Nischen-Communities gibt. Also ich glaube, da macht es dann irgendwie schon Sinn, vor Ort mit Agenturen zusammenzuarbeiten, die eben dieses Ökosystem eben sehr gut verstehen.
Ja, absolut. Also du würdest sagen, dass wenn ich als deutsches Unternehmen jetzt, ich weiß nicht, die als Zuhörer oder Zuhörerin hier auch mich inspiriert fühle, das vielleicht mal ausprobieren zu wollen oder expandieren zu wollen, dass der Eintritt auf jeden Fall auch da vor allem über Influencer-Marketing passieren müsste, richtig?
Genau, über Influencer, um deine Marke bekannt zu machen, aber dann eben auch über Agenturen, die dir helfen können, dort auf den ganzen Plattformen eben Fuß zu fassen, weil wie gesagt, die eigene Webseite dort ist nicht so relevant. Das heißt, dir wird es jetzt nicht so viel bringen zu sagen, ich habe jetzt einen Influencer, der jetzt irgendwie auf meine Webseite verlinkt, sondern du müsstest halt irgendwie schon zusehen, dass du dann eben auch auf den Plattformen dort wie, weiß nicht, Tmall zum Beispiel dann auch aktiv bist, auf JD und so weiter. Da gibt es ja nochmal dieses ganze E-Commerce-Ökosystem, was sozusagen auch nochmal relativ anders funktioniert, als du es jetzt hier von Amazon gewohnt bist.
Klitzekleines Gedankenspiel. Wäre es nicht rein hypothetisch auch für westliche Creator spannend, ein Player oder ein, jetzt muss ich aber noch mal kurz nachgucken, Key Opinion Leader im chinesischen Markt zu werden? Also ist das irgendwie, wie schätzt du das ein? Könnte man das auch als Creator in Deutschland schaffen überhaupt? Jetzt ist ja schon die Eintrittsbarriere über die Plattform fast nicht möglich, richtig?
Also technisch müsste man schauen, wie du das irgendwie mit VPN-Clients und so weiter machen kannst, dass du vielleicht dann trotzdem von hier aus das benutzt. Ich glaube, rein inhaltlich, glaube ich, gibt es da sehr viel Potenzial, weil sich Chinesen natürlich auch schon stark immer noch am westlichen Lifestyle auch orientieren, was irgendwie Brands angeht, aber auch zum Beispiel auch Lifestyle. Das heißt, ich glaube, wenn du jetzt irgendwie hier dich super gut auskennen würdest mit, weiß nicht, teuren Uhren zum Beispiel, ja, oder vielleicht auch mit einer bestimmten Art von veganem Lifestyle, was vielleicht auch in China noch nicht so groß ist, aber vielleicht auch eher im Kommen ist, ja. Also ich glaube, irgendwie viele von diesen Themen, also es gibt schon viele Themen, glaube ich, wo wir contentmäßig wahrscheinlich in Europa einfach noch so einen gewissen Vorsprung haben. Ich glaube, damit könntest du irgendwie ziemlich erfolgreich sein, auch im Bereich Bildung. Die Nachfrage zum Beispiel nach Englischunterricht ist ja riesig in China. Das ist ja unglaublich. Mhm. In Deutschland gibt es ja kaum Eltern, die jetzt sagen, ich gebe jetzt irgendwie selber Geld aus, damit meine Kinder jetzt irgendwie Englisch lernen. Die sagen halt, okay, gut, wenn das Kind aufs Gymnasium kommt mit, keine Ahnung, 10 oder 11, ja, das muss irgendwie reichen, wenn dann der Herr Müller denen irgendwie Englisch beibringt oder sowas, ja. Und in China ist es halt einfach nicht so. Da wird halt gesagt, nee, also das Kind soll am besten schon mit 5 Jahren Englisch lernen. Und dann gehen wir halt über, ja, Online-Lernplattformen oder über Nachhilfelehrer und so weiter und bringen denen dann eben Englisch bei. Das heißt, das ist auch wieder, ne, also zeigt auch wieder ein bisschen so die Mentalität der Leute dort. Aber um auf deine Frage zu kommen, ich glaube, wenn du jetzt irgendwie ein Influencer wärst, der zum Beispiel irgendwie Business-Content irgendwie vermittelt oder Englisch-Content oder ähnliches, glaube ich schon, dass du damit auch sehr erfolgreich sein kannst.
Spannend. Es gibt jemanden, der das so ein bisschen im Ansatz vorgemacht hat und das ist jemand, der mir schon 2019 im OMR-Podcast begegnet ist. Sein Name ist Thomas Derksen, aka AFU. Das ist witzigerweise ein Bankkaufmann aus Gummersbach, was bei mir hier um die Ecke ist in Köln, der 2019, also ne, das müsste man jetzt natürlich nochmal irgendwie nachrecherchieren, aber zu dem Zeitpunkt schon 9 Millionen Chinesen über ein virales Video damals erreicht hat und vor allem so ein bisschen diesen Culture Clash zwischen, er ist halt sehr deutsch, sehr Allmann und seine Frau ist Asiatin eben oder Chinesin und die leben zusammen in Shanghai und er zeigt so ein bisschen humorvoll diesen Culture Clash zwischen den beiden Kulturen, so wie geht man irgendwie mit den Schwiegereltern im Land um, ist das irgendwie was anderes und dabei entsteht dann irgendwie witziger, ich sag mal eher humorvoller Content. Ist das wirklich so einfach, sage ich mal, irgendwie als Deutscher irgendwie nach China zu gehen und da irgendwie so eine Reichweite aufzubauen und irgendwie viralen Content zu erstellen? Wie schätzt du das ein?
Also den Fall kenne ich zwar, habe auch schon von ihm gehört, aber kenne ihn jetzt nicht so im Detail. Ich glaube, wie gesagt, das ist, glaube ich, prinzipiell für westliche Influencer, ich glaube, es ist schon möglich, dort eine Reichweite aufzubauen, eben auch vor allem über virale Plattformen. Ich glaube, du musst dir halt wie ein Thema suchen, wo du vielleicht entweder als Westler auch so eine gewisse Kompetenz vielleicht auch zuschreibt, ja. Wo man vielleicht denkt, keine Ahnung, die Deutschen, die, keine Ahnung, können vielleicht tolles Holzspielzeug machen oder sowas, ja. Oder irgendwie Content anbieten zu, weiß nicht, Montessori-Erziehung oder sowas, ja. Also irgendwelche Themen, die vielleicht dort vielleicht erstmal neu sind. Oder tatsächlich, du nutzt vielleicht auch so ein bisschen dieses Ding, dass es Chinesen natürlich auch spannend finden, was vielleicht auch Ausländer über ihr Land denken oder die auch eben die Sprache beherrschen. Und ich glaube, wenn du beide Sprachen beherrschst, dann kann das natürlich gut funktionieren.
Ja, man muss nur immer, und das ist natürlich auch irgendwie gerade ein Thema im westlichen Social-Media-Kosmos, ausgelöst natürlich durch die Corona-Krise, die ja angeblich ihren Ursprung in Wuhan hatte und so weiter, dass wir hierzulande oder auch vor allem in den USA richtig, richtig krass mit diesem Asian Racism aktuell zu tun haben und der einem irgendwie immer weiter überall begegnet und das irgendwie immer schlimmer wird. Ich sehe da ehrlich gesagt, wie gesagt, deswegen habe ich betont, dass der Artikel, den ich gerade zitiert habe, aus 2019 ist. Ich sehe da schon großes Shitstorm-Potenzial auch, wenn man sich in so einer Kultur nicht wirklich gut auskennt, weiß ich nicht, wie gut das dann letztendlich ankommt, beziehungsweise muss man vielleicht auch nicht so eine Art von Videos dann machen, denke ich, zu der Zeit, in der wir gerade leben. Und ich denke, das ist immer von der westlichen Seite relativ schwer zu überblicken oder einzuschätzen, welche Art von Content da gerade ja auch irgendwie gefragt ist, beziehungsweise irgendwie auch angemessen ist in aktuellen Krisenzeiten, richtig?
Genau, also ich glaube, man sollte schon relativ safe gehen eben mit seinen Themen, weil ja westliche Firmen ja auch ganz gerne dort mal boykottiert werden, wenn sie vielleicht auch zu irgendwelchen gesellschaftlichen Sachen Stellung beziehen, die vielleicht, keine Ahnung, dort vielleicht eher kontrovers sind. Hat man ja auch letztens gesehen mit dem Boykott von H&M und so weiter, als es ja auch um chinesische Baumwolle ging. Vielleicht in der Kurzversion ist es ja so, dass es ja dass in China ja Baumwolle produziert wird, wo ja gesagt wird, dass sie vielleicht nicht unter den ethischsten Bedingungen eben produziert wird. Und dann haben sich ja ein paar westliche Brands eben ja sozusagen dazu geäußert und haben gesagt, nee, wir benutzen auf keinen Fall Baumwolle, die aus eben diesen Gebieten kommt. Und dann haben chinesische Kunden, dann sah es erstmal so aus, als hätte es da einen Boykott gegeben, als ob gesagt wurde, hey, wir verkaufen keine Marken mehr, keine Produkte mehr von H&M oder so. Mhm. Wobei da auch immer so ein bisschen schwierig zu unterscheiden ist, wie viel davon ist quasi jetzt nur so Social Media Noise, sag ich mal, was vielleicht von Einzelpersonen oder von Bots dann vielleicht auch so ein bisschen größer aufgebauscht wird, als es tatsächlich ist. Weil am Ende, glaube ich, muss schon relativ viel passieren, dass jetzt der chinesische Kunde nicht mehr seine Louis Vuitton-Tasche kauft. Ich glaube, da ist die Markenliebe dann eben doch sehr groß. Aber klar gibt es dort Themen, glaube ich, mit denen du dich dort so ein bisschen in die Nesseln setzen kannst, weil du vielleicht gewisse Befindlichkeiten dort eben vielleicht nicht angemessen berücksichtigst.
Abschließende Frage, Theo. Das war schon unfassbar spannend. Ich habe richtig, richtig viel gelernt. Was ist denn jetzt so ein bisschen die größten Trends in China, die wir auf unseren Social-Media-Markt oder unsere Social-Media-Marketing-Kanäle in Deutschland adaptieren können für dich? Live-Shopping.
Genau, also ich glaube alles in Richtung Live-Shopping und Live-Streaming, wie gesagt. Und vielleicht nochmal zum Thema Live-Shopping. Das wird in China bald 20% des gesamten E-Commerce sein. Und 20% vom E-Commerce in China ist halt so viel wie der gesamte E-Commerce in Amerika. Oder der gesamte E-Commerce in Europa. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein Nischenphänomen, wo man sagt, ja gut, eine von 100 Transaktionen wurde halt mal über Live gemacht, weil es irgendwie so ganz spannend ist, sondern es ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Weg, um dort Sachen zu verkaufen. Von da kann ich mir vorstellen, dass es halt bei uns eben auch relevant wird. Was ich mir vorstellen kann, ist dieser Education-Bereich, dass der auch bei uns immer größer wird. Wir sind es ja eben, wie gesagt, nicht so gewohnt, für Education eben zu bezahlen. Ich glaube, durch Corona wird es aber auch immer mehr kommen, dass die Leute digitale Lerninhalte auch wahrnehmen werden. Und von daher kann ich mir Nachhilfe zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass das eben in Social Media eine große Rolle spielt und eben auch wirklich mehr, ich sag mal so diese Experten-Influencer, ja, die sich halt wirklich mit irgendwas gut auskennen. Ich meine, auch in Deutschland gibt es auch die YouTuberin, die MyT zum Beispiel mit MyLab, ist ja auch ein super erfolgreicher YouTube-Channel, die ja eine Chemikerin ist und über, weiß nicht, Corona und
Top-Journalistin des Jahres 2020.
Ja, genau, Grimme-Preis und so weiter. Und
ich hat glaub, übrigens Jan-Josef Liefers bei Maybrit Illner letzte Woche richtig fertig gemacht.
Ja, sehr gut.
Habe ich kurz geliebt.
Ich glaube, das wird generell jetzt immer mehr kommen, glaube ich, dass eben auch viel mehr so Professionals eben auch sozusagen zu Influencern werden. Noch denkt man ja immer, das ist irgendwie relativ getrennt. Es gibt auf der einen Seite die seriösen Leute, die Wissenschaftler, die Businessleute, die Geschäftsführer und so weiter. Und auf der anderen Seite nur die nichtsnutzigen Teenager, die nichts Besseres zu tun haben, oder die Beauty-Influencer. Und was du halt immer mehr sehen wirst, ist, dass quasi ja letztendlich ja alle eigentlich über Social Media kommunizieren können und wollen und es da einfach auch riesige Potenziale gibt. Und ich glaube, es wird immer mehr Professoren geben, die auf Social Media gehen. Corporate Influencer, auch von Wirtschaftsunternehmen, werden immer relevanter. Und wenn ich jetzt, letztens habe ich in meinem TikTok-Feed ja schon Venture-Capital-Firmen gesehen, die jetzt auf TikTok sind, weil sie sagen, hey, die nächsten Top-Gründer, die nächsten Mark Zuckerbergs sind eben auch auf TikTok. Das heißt, ich glaube, was man eben sehen wird, ist, dass sozusagen seriöse Inhalte, Learning und Education, eine immer größere Rolle spielen wird bei uns in Social und die Leute immer mehr dafür bezahlen werden und es wird immer mehr so Education-Superstars geben, wo du wirklich irgendwie Englischlehrer haben wirst, Mathelehrer, die Millionen von Dollar verdienen werden, die vielleicht in ihrer normalen Tätigkeit als Lehrer vielleicht, naja, natürlich so halt so viel verdienen, wie Lehrer halt verdienen oder zum Teil ja vielleicht auch in etwas schwierigen Verhältnissen zum Teil vielleicht auch unterrichten müssen. Und wenn die sich eben digitalisieren, wird es so eine große Nachfrage danach geben, wenn die Leute eben gut sind, dass quasi, ich sag mal, Lerninfluencer oder Education-Influencer eine riesige nächste Kategorie wird. Und da gibt es ja in China ja eben auch schon Superstars, die eben nur über ihr Wissen und über Expertise bekannt geworden sind und jetzt nicht irgendwie, weil sie gut aussehen oder besonders gut tanzen können.
Ich persönlich würde mir das wünschen. Ich würde so eine Entwicklung begrüßen. vielen, vielen Dank, Theo. Das war total interessant. Ich habe richtig, richtig viel gelernt. Und ja, ihr habt heute live mit mir gelernt. Ich glaube, es gibt selten ein Thema, wo ich selber noch mal so, so viel mitnehme aus einem Podcast. Deswegen vielen, vielen Dank für die Insights. Und ja, ich fühle mich sehr inspiriert, vor allem durch viele Anekdoten, die du auch erzählt hast. Das war sehr kurzweilig.
Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann auf jeden Fall allen Zuhörern nur empfehlen, sich auch mal mit diesem Thema, mit diesem China-Thema auseinanderzusetzen. Gar nicht mal, weil ihr sagt, Mensch, ich bin selber in China aktiv oder möchte mit meinem Unternehmen darüber gehen, sondern einfach, weil China sozusagen ja das neue Silicon Valley ist, uns einfach quasi so einen Blick, so ein Fenster in die Zukunft liefert. Das heißt, auch wenn ihr niemals was mit China selbst zu tun haben werdet, lohnt es sich halt total, die Trends dort zu verfolgen, weil ihr dort quasi lernt, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren bei uns irgendwie so aktuell wird.
Tausend Dank, Theo.
Danke, ciao.
Und so spannend ich das Thema jetzt fand, aber nach dem Gespräch mit Theo habe ich trotzdem manchmal so ein bisschen einen Schauer über den Rücken gehabt, denn wenn man wirklich davon ausgeht, und ich denke, das hat er schon richtig prognostiziert, dass der Blick in die Glaskugel Richtung China uns sehr stark ableiten lässt, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch bei uns in Europa und vielleicht im Westen mit unseren Social-Media-Anwendungen passiert und wie sich auch das Nutzerverhalten verlagern wird, dann weiß ich nicht, ob ich 100% positiv gestimmt bin, was diese Entwicklung angeht. Also sicherlich hat das sehr viele, kann das sehr viel Positives mit sich bringen und wird auch vor allem für Marketers ein extrem spannender Bereich weiterhin, vor allem die ganzen Messenger-Dienste. Nichtsdestotrotz würde ich mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, dass durch die ja jetzt schon sehr stark abnehmende Relevanz von, ich sag mal, klassischen Medienmarken, die so ein bisschen untergehen, weil sie einfach Social-Media-Marketing nicht richtig verstanden haben oder sich immer noch schwer tun damit, dass das dazu führen wird, dass das so ein bisschen dezentraler wird. Das kann natürlich auch für Journalisten und Journalistinnen tolle Chancen mit sich bringen, die ihren Beruf sehr ernst nehmen und sicherlich toll recherchieren. Auf der anderen Seite birgt das natürlich auch ganz viele Gefahren, dass Leute so ein bisschen Medienkompetenz verlieren und gar nicht mehr zuordnen können, welche Quelle denn valide ist. Und ja, das macht mir manchmal immer so ein bisschen Bauchschmerzen bei der Sache. Nichtsdestotrotz wollen wir mit einem positiven Gefühl herausgehen und ich freue mich, wenn euch das Gespräch gefallen hat. Dann teilt es doch gerne in eurer Instagram-Story, auf LinkedIn oder auch einfach mündlich mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal.
Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter Baby Got Business. See you next time.